Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Auch wenn die Entwicklung dort langsamer ist als gedacht, haben wir doch ein paar Highlights gesehen dieses Jahr. Jeder erwähnt in Deutschland die Siemens-Transaktion, 300 Millionen Emissionen, die in einer zweistelligen Minutenzahl erfolgt ist.
Daniel Kapfer blickt auf das Jahr zurück und auf das kommende hinaus.
Die zentralen Themen werden Eskalierung KI sein, das, was vorhin sagte. Also jetzt bitte ran an die Buletten und die konkreten Use Cases, die auch was bringen, umzusetzen und zu sehen, dass man damit auch wirklich vorankommt.
Ihr Moderator ist Markus Schult.
Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Banking und Innovation. In unserem Podcast Next Level Banking geht es um Technologie und Innovation, also um die Frage, was sich mit dem Banking der Zukunft verändert. Seit Anfang des Jahres gehen wir dieser Frage nach und Daniel Kapfer, der Finanzvorstand der Deka Bank und zugleich der Chief Operating Officer, hat sich dazu jedes Mal versierte Gäste eingeladen. Herr Kapfer, heute sind wir entre nous, unter uns, und zwar aus gutem Grund, denn alles, was gesagt worden ist, gehört natürlich auch gut reflektiert. Und das wollen wir natürlich ganz intern machen. Wir wollen mal ein bisschen zurückschauen. Wir wollen auch ein bisschen nach vorne schauen. Denn es wurde viel gesagt in diesem Jahr. Mit den Gästen haben wir über Innovation im Allgemeinen gesprochen, aber auch darüber, was digitale Transformation gerade auch am Kapitalmarktgeschäft ausmacht. Die Cloud war ein Thema, aber auch die Blockchain. Wir sprachen über Agilität, über das Kernbankensystem. Das war eine unserer letzten Episoden. Und nicht zu vergessen natürlich KI, künstliche Intelligenz. Was alle Themen eint, ist der Grundgedanke. Wenn wir über Next Level Banking reden, dann geht es nicht nur um Produktivität und Effizienzgewinne. Bei aller Fantasie, die neue Techniken und Technologien auch im Banking auslösen, im Kern geht es um, wie es so schön heißt, Convenience, um möglichst großen Kundennutzen und in den grundlegenden Bedarfen des Bankgeschäfts wie Zahlungsverkehr, Geldanlage oder auch Finanzierung soll das spürbar sein, dieser Kundennutzen, dieser Mehrwert. Vor diesem Hintergrund, Herr Kapfer, interessiert mich jetzt nach diesem Jahr, in welchem Bereich sehen Sie aktuell die größte Bewegung, das größte Momentum?
Ja, also würde jetzt wahrscheinlich jeder erwarten, dass man erstmal künstliche Intelligenz antwortet. Das Momentum ist auch groß, aber da schon ein bisschen Richtung Rückblick geben. Ich habe jetzt die ersten Charts gesehen, die so eine 2x2-Matrix machen Berater ja gerne, plotten, was war der erwartete Nutzen, was war der realisierte Nutzen. Und das liegt immer unter der Diagonalen, also der realisierte Nutzen war jetzt erstmal niedriger als der erwartete Nutzen. Ich glaube, aus der Folge ist klar gewesen, ich bin der Meinung, das wird langfristig einen sehr großen Nutzen haben. Aber wir sind jetzt in KI eher mal an dem Realitätstest angekommen.
Wir haben ja ein ähnliches Phänomen auch bei Blockchain gehabt, dass Blockchain lange Zeit so eingeschätzt worden ist, dass man gesagt hat, wir wissen gar nicht, wie die Use Cases sind. Könnte uns das Gleiche jetzt mit KI ereilen? Mittlerweile ist Blockchain ziemlich angesagt. Es gibt die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Das heißt, KI braucht so ein bisschen Anlauf?
Also ich bin großer Fan von dem Gartner Hype Cycle, wer den nicht kennt. Der beginnt ja mit einer Phase, wo man erstmal schaut, wie entwickelt sich. Dann kommt die erste Hochphase, die heißt auch wirklich Hype in dem Zyklus. Dann kommt das Tal der Tränen und dann kommt eigentlich die Produktivität. Das sind so die Phasen ungefähr. Und insofern ist es, glaube ich, ein ganz normaler Verlauf, dass aus dem Hype in das Tal der Tränen fallend die KI jetzt dann eben entsprechend in Produktivität übergeht. Ich glaube, die Use Cases hat jeder im Kopf oder ich gehe davon aus, dass die meisten von uns die im Kopf haben. Ich glaube, der Realitätstest ist jetzt zweierlei gewesen. Wenn ich einen spezifischen Anwendungszweck erfüllen will, brauche ich dafür bestimmte Daten und kann ich das allgemeine Sprachmodell nehmen? Habe ich diese Daten? Habe ich sie so, dass sie durch die KI gut genutzt werden können? Und das zweite Erkenntnis hatten wir, glaube ich, im Podcast auch, sind die sogenannten Agenten. Es reicht also nicht aus, jetzt das allgemeine Sprachmodell zu fragen, was ist eigentlich die Bilanzsumme der Commerzbank in 2023 gewesen, sondern ich muss jetzt anfangen, wenn ich das aus Rating-Gesichtspunkten machen will, einen spezifischen Agenten zu entwickeln, der besonders gut da drin ist, Daten aus Geschäftsberichten zu extrahieren. Und diese beiden Dinge müssen, glaube ich, jetzt erst großflächig häufiger gelöst werden, um dann das Potenzial wirklich nutzen zu können.
Stichwort Produktivität. Wir sind ja hier in der Deka Bank und demzufolge spielt Kapitalmarktgeschäft eine große Rolle. Wo wird die Rolle von KI im Kapitalmarktgeschäft nach Ihrer Vermutung am größten sein?
Ja, also wir sehen da zwei sehr große Rollen. Das ist einmal hin zum Kunden. Ganz klar gibt es die Möglichkeit, eigentlich Kunden, die heute unzureichend auf Kapitalmarktanlage angesprochen werden. Und ich meine, wir haben ja gesehen, wo die Deutschen stehen im Prinzip in der kapitalmarktbasierten Altersvorsorge. Gibt es da Potenzial, Menschen dort gezielt darauf anzusprechen mit Hilfe von Technologie? Ich sage nicht, man soll ihn nur technologisch ansprechen, also jetzt nicht der Avatar beim Kunden anrufen und sagen, magst du nicht mal eine kapitalmarktbasierte Altersvorsorge aufbauen, aber die Kunden zu identifizieren, für die das vielleicht besonders relevant und lohnend wäre. Das ist, glaube ich, Nummer eins. Und Nummer zwei ist weiterhin die Frage, wie kann ich diese riesigen Datenmengen am Kapitalmarkt analysieren? Da sind ja unglaubliche Mengen an Marktdaten, seien das Kurse, seien das Volatilitäten, seien das andere Daten. Und hier sind wir dann zwar klingt schon einschränkend, in dem Bereich eher der klassischen Machine Learning-Verfahren, aber das ist sicherlich aus meiner Sicht so der zweite große Punkt neben dem ganzen Block Effizienz.
Wenn wir die geringe Affinität oder vergleichsweise geringe Affinität der Deutschen zu Kapitalmarktgeschäft sehen, dann lässt sich die Diskussion ja nicht so wirklich produktiv führen, wenn man nicht auch gleichzeitig berücksichtigt, dass Finanzbildung immer noch ein großes Thema in Deutschland ist.
Ja, absolut.
Inwieweit spielt künstliche Intelligenz in diesem Zusammenhang eine Rolle?
Ja, auch eine ganz große. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir sind, glaube ich, gerade an einem Wendepunkt. Wir kommen natürlich aus einer Kultur, aus Systemen, wo man gesagt hat, die gesetzliche Rentenversicherung plus die betriebliche reicht eigentlich komplett aus, um bei, ich weiß es nicht, 70-75% des eheletzten Nettogehaltes zu landen. Und insofern war es natürlich auch gar nicht erforderlich, sich mit dem Kapitalmarkt zu beschäftigen. Ich glaube jetzt, wie man so schön sagt, haben wir uns etwas ehrlicher gemacht darüber, wie eine Altersvorsorge zusammengesetzt sein muss und es eben deutlich größer kapitalmarktbasierter Teil dabei sein sollte. Also das so zu der Entwicklung. Und wenn ich etwas nicht machen muss, dann tue ich es auch nicht. Also habe ich mich auch nicht damit beschäftigt, wie Kapitalmarkt und Wertpapieranlage funktioniert. Und natürlich, in einem ist KI ja super. Das ist komplexe Informationen, die in dieser ganzen Welt, im gesamten Internet enthalten sind, einmal zusammenzufassen und mir zu präsentieren. Und ich kann mich jetzt natürlich vor ChatGPT oder für welchen Agenten auch immer setzen und kann sagen, jetzt erklär mir doch mal eine Anleihe, erklär mir doch mal, wie ich in eine Anleihe investiere. Also all diese Dinge sind natürlich viel einfacher, wie überhaupt Know-how-Beschaffung ja durch KI deutlich einfacher wird.
Das ist ja, glaube ich, auch ein großes Thema, diese Komplexität, die sich auch widerspiegelt, allein wenn man sich die Vielfalt der Kunden anguckt. Die einen, die ganz mühsam an den Kapitalmarkt herangeführt werden müssen, die anderen, die sich mit Themen auch wie zum Beispiel Cryptocurrencies befassen. Diese Kryptowährungen sind ja etwas, das haben wir ganz am Anfang unserer Podcast-Reihe auch schon mal besprochen. Gerade zum Jahresende gibt es ja den Hype rund um Bitcoin zum Beispiel. Wird diese Thematik das Banking der Zukunft auch prägen?
Ja, ich glaube, es ist erwachsener geworden. Also ich habe jetzt gerade vorhin in einem anderen Kontext nochmal auf den Kurs geguckt. Ich glaube, wir sind jetzt bei $95.000 gewesen. Alle, die so ein bisschen näher dran sind, wissen, dass wir irgendwie mal um die Hälfte gesehen haben, glaube ich, in diesem Jahr. Das heißt schon wieder eine extrem positive Entwicklung. Und ist erwachsener geworden im Sinne, glaube ich, der Anlagemöglichkeiten. Also am Anfang des Jahres haben wir ja noch drüber diskutiert, wird es Fonds geben, in die man anlegen kann? Ja, die gibt es jetzt. Und die haben in Windeseile einen zweistelligen Milliardenbetrag an Assets under Management erzielt. Insofern ist es ein Bestandteil geworden. Aber man muss natürlich weiterhin jetzt kritisch drauf gucken, inwiefern ersetzt es Assetklassen? Das glaube ich nicht, dass es das tut. Und in einer professionellen Portfoliokonstruktion ist immer die Frage, wie gut ist es als Ergänzung? Und als Ergänzung müsste es eigentlich noch ein bisschen unkorrelierter sein zum Aktienmarkt. Also das ist halt immer die Frage, bei einer Anlageklasse, bringt mir das eigentlich was zu Diversifikation? Oder verhält sich das eigentlich genauso wie eine andere Assetklasse da drin? Ich glaube, das sind die zwei Faktoren, die noch zu sehen sind. Aber wir sind schon aus meiner Sicht deutlich raus aus diesem Motto, oh, das ist ja alles ganz schlimm, das wird ja nur zur Finanzierung der Schattenwirtschaft verwendet. All diese Dinge, die da erstmal kolportiert wurden, aus meiner Sicht aus Halbwissen heraus, die haben sich ein bisschen rationalisiert. Ja, da wird's auch teilweise für verwendet, aber wir haben auch ganz praktische Anlageziele der Kunden, die das nutzen, oder in manchen Fällen dann doch international auch einfach eben Geld zu transferieren. Ich glaube, ich hatte das Beispiel genannt von einer Bewerberin aus Venezuela, die gesagt hat, es hat hier keiner in Deutschland ein Konto eröffnet, obwohl sie in Venezuela ein Studium abgeschlossen hat. Und dann hat sie eben per Bitcoin ihr Geld aus Venezuela transferiert nach Deutschland.
Jetzt ist Bitcoin ein etwas schillerndes Thema, gleichwohl es ist ein Thema, das uns auf ein breiteres Thema führen kann, nämlich digitale Assets, und das bewegt ja die Deka sehr stark. Inwieweit ist das Phänomen Bitcoin symptomatisch für die Entwicklung digitaler Assets?
Ja, ich glaube, wenn man sich eine Abstrahierung erlaubt, dann ist es sehr symptomatisch. Denn was passiert denn da eigentlich mit, es gibt ja unglaublich viele Definitionen, was Web 3 und Web 2 ausmacht. Meine wichtigste Definition von Web 3 ist, das Asset existiert jetzt auch digital. Also in der alten Zeit haben wir gesagt, es gibt ein Portal für irgendeine Leistung. Dort kann man vielleicht formal sauber formuliert eine Transaktion anstoßen, aber das eigentliche Asset wurde dann auf einem anderen Weg transferiert, einem physischen, einem Weg außerhalb der digitalen Welt, wenn man das genau beobachtet. Und jetzt haben wir die Situation, jetzt existiert das Asset eben auch digital, sei das ein reales Asset, das dann eben tokenisiert wurde, sei das ein digitales Wertpapier oder andere Dinge, die direkt eben digital existieren. Das heißt, das Asset ist auf der Blockchain. Und wir haben uns ja sehr stark engagiert in den EZB-Trials, also mal auszuprobieren, wie kann ich denn ein digitales Asset gegen Geld auch settlen. Wir haben ja im Bankengeschäft so ein schönes Motto, Delivery versus Pay, also so nach dem Motto, ich gebe dir das Asset, wenn du mir das Geld gibst, und am besten Zug um Zug, damit keiner ein Risiko hat. Und diese Dinge funktionieren natürlich nur, wenn ich jetzt auch ein digitales Geld dagegen habe. Das heißt also, wenn entweder diese Lösung, die in den EZB-Trials existierte, oder der digitale Euro fortgesetzt wird, dann habe ich beide Seiten, also Asset als auch Geld, auf der Blockchain und kann jetzt rein digital dieses Geschäft abwickeln, das früher halt in einer anderen Welt war. Das wird aus meiner Sicht, ist Bitcoin da ein Beispiel von, aber das wird natürlich ganz viele Dinge sehr stark beeinflussen auf die Dauer.
Gehen wir mit den digitalen Assets in eine Zweiteilung des Kapitalmarkts, weil wir haben vorhin über die Komplexität gesprochen, die es generell gibt, wenn wir über Kapitalmarktgeschäft reden, über eine gewisse Vorsicht, die die unterschiedlichen Zielgruppen dort auch walten lassen. Und jetzt haben wir einen Markt, der sich in der digitalen Welt bewegt versus den traditionellen Markt, der ja noch sehr, sehr analog ist. Ist die Frage, haben wir da demnächst eine Zweiteilung oder wächst das zusammen?
Ja, das ist in der Tat eine Frage, die sehr stark beschäftigt. Warum beschäftigt die? Ich muss natürlich einmal für das digitale Asset auch eine Liquidität sicherstellen. Bei aller Fantasie über moderne Technologien, wenn Sie oder ich oder ein professioneller Investor eine Anleihe kaufen, dann wollen wir die auch gerne morgen wieder verkaufen können, wenn wir das wollen und das Geld brauchen. Wenn es aber dann die Rückmeldung ist, heute gibt's leider keine Kurse und das stimmt auch für die ganze Woche, dann finden wir das bestimmt nicht so lustig. Das heißt erstmal, wie kommt eigentlich die Liquidität zustande? Und eigentlich logisch teile ich ja jetzt erstmal Handelsströme auf zwei Teile. Und deswegen ist das eigentlich erstmal für die Liquidität natürlich nachteilig. Auch interessant zu beobachten, ich schaue ja gerne mal so in die Schweiz, was da passiert, weil es ein paar nationale Vorteile gibt. Da hat man gesagt, ich versuche eine Lösung zu finden, wo ein und das gleiche Wertpapier einmal digital und einmal physisch existiert. Und der Kunde ist eigentlich auch gar nicht in den Unterschieden merkt und man sagt, das ist beides sozusagen eins. Also sagen wir mal, eine Siemens-Aktie wird es jetzt einmal in einer digitalen Form und einmal in einer nicht digitalen Form geben. Und ich würde als Kunde gar nicht den Unterschied merken, dann hätte ich diese Aufsplittung nicht. Und über die, das wird uns ja auch eine sehr lange Zeit noch begleiten. Also ich hatte ja immer mal die Zahl zitiert von den 20 Billionen auf Euro lautenden Wertpapieren, die sich ja nicht schlagartig umstellen werden. Das heißt, ja, ich habe erstmal eine Zweiteilung, sowohl am Markt, aber auch durchaus eine Herausforderung für uns als Banken, auch in der, wie ich das immer so schön sage, der Produktionsstraße. Da gibt es eine für die digitalen Assets und eine für die klassischen Assets. Ja.
Was Sie so als Herausforderung bezeichnen, das ist ja zu gut Deutsch eigentlich auch eine Kostenfrage. Und Sie sind ja nicht nur Chief Operating Officer, der sich um die Innovationen kümmert, der guckt sozusagen, was bringt uns technologisch nach vorn, sondern Sie sind ja auch zugleich noch Chief Financial Officer. Das heißt, Sie sind der Hüter des Geldes in der DK Bank und als solcher müssen Sie natürlich auch sehr, sehr wohl überlegen, wohin fließt das Geld, welche Investitionen lohnen sich kurzfristig, wo gehen Sie langfristig ins Obligo. Verraten Sie uns, welche Innovationen sind die, die Sie am liebsten haben? Was ist das, was wir auch mit besprochen haben in diesem Jahr?
Ja, also ich glaube, der Financial Officer würde natürlich immer lieben Innovationen, die kaum Investitionen erfordern und relativ schnell was bringen. Davon gibt's leider relativ wenig, sonst wird sie wahrscheinlich auch jeder machen. Sondern ich glaube, man muss etwas tun, auch mit gutem Gewissen aus einer CFO-Brille, was man vielleicht nicht erwarten würde. Also CFO, klassische Prägung, wird ja sagen, ich will jetzt ein Business Case sehen. Ich will dann sehen, wie sich Kosten verringern, Erträge steigern. Ich will die Investitionen dagegen sehen und will eine Gewinnschwelle sehen dieser Investition. Das wäre ja so richtig lehrbuchmäßig. Und das funktioniert in den Dingen nicht. In diesen Dingen kommt es eigentlich darauf an zu sagen, wo glaube ich denn, dass der Impact groß genug ist, wo ich mir jetzt Geld leisten muss, um Know-how aufzubauen, um produktive Cases aufzubauen, aber an denen ich ehrlich gesagt immer noch nur lerne, die noch kein skaliertes Geschäft sind, damit ich später, wenn es dann wirklich relevant bin, nicht bei Null anfange. So, das ist so die generelle Überlegung. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich glaube, in diesem Jahr wird das weiterhin Blockchain sein, auch wenn die Entwicklung dort langsamer ist als gedacht. Haben wir ja doch ein paar Highlights gesehen dieses Jahr. Jeder erwähnt in Deutschland die Siemens-Transaktion, 300 Millionen Emissionen, die in einer zweistelligen Minutenzahl erfolgt ist durch den Emittenten. Der sagt, sonst brauche ich da Wochen für. Und natürlich ist es KI, das sind schon die beiden Dinge, was man nie vergessen darf. All die meisten technologischen Entwicklungen, die wir heute sehen, würden ohne Cloud nicht funktionieren. Also das ist, glaube ich, aus einer End-User-Perspektive normal, dass es da nicht vorne steht. Aus einer Technologen-Perspektive würde man sagen, ohne Cloud würden die Dinge alle nicht funktionieren.
Wie groß ist die Herausforderung für Sie persönlich? Sie haben eben beschrieben, dass es natürlich das klassische Modell vom Finanzer gibt, der genau den Business Case durchgerechnet haben möchte. Wie groß ist die Herausforderung für Sie persönlich, diesen Spagat zu schaffen? Zum einen Innovation, zum anderen sozusagen den Business Case klar zu beurteilen.
Also manche Menschen würden bei einer traditionellen Interpretation sagen, es ist ja eigentlich ein Interessenskonflikt in der Person. Ich habe das für mich anders definiert. Ich habe für mich gesagt, der moderne CFO hat das Ziel, die Wertschöpfung zu optimieren. Also sich zu fragen, nicht möglichst wenig Geld auszugeben, sondern das Geld so auszugeben, dass möglichst viel dabei rauskommt. Das braucht man, glaube ich, als Grundinterpretation, um den zweiten Teil der Antwort zu verstehen. Und dann muss ich, wenn ich in so Lagen bin, wie ich es eben gesagt habe, ich glaube an etwas strategisch, ich weiß aber noch nicht wann, dann muss ich mindestens mal das Geld limitieren, das ich dafür ausgebe. Auch wenn natürlich die Kollegen, die es machen, gerne sagen würden, ja, muss noch ein bisschen mehr ausgeben und da wird es auch relevanter. Da muss man dann irgendwann hart bleiben und sagen, nee, wir wollten jetzt mal Betrag X aufwenden in diesem Jahr und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Klar, wenn man jetzt zu wenig ausgeben würde, auch in Relation zu anderen Marktteilnehmern, ist keine gute Idee. Braucht man ein bisschen Bauchgefühl für, aber diese Zahl so zu setzen, dass man sagt, ich kann gucken, ich kann vernünftig was machen, dann habe ich wieder Kundenfeedback und dann gehe ich weiter. Es kommt einem jetzt wahrscheinlich aus der Folge zur Agilität natürlich bekannt vor. Also erstmal einen Schritt tun, dann schauen, wie das Marktfeedback ist und dann gegebenenfalls weiter tun. Das ist, glaube ich, der pragmatischste Mechanismus, wie man das steuern kann. Der zweite, der fällt Menschen, Organisationen immer wahnsinnig schwer, der ist zu sagen, wir hatten mal eine Idee, die ist aber nicht geflogen, müssen wir abstellen. Das ist immer noch viel zu wenig.
Jetzt lassen Sie uns mal sagen, es wird häufig erzählt, Banking ist ein People's Business. Das heißt, es lebt davon, dass Menschen miteinander interagieren. Form der Interaktion haben Sie eben beschrieben. Der persönliche Austausch, auch über vermeintlich so abstrakte Themen wie Technologie und Innovation, der gehört ja faktisch zu Ihrem Arbeitsalltag. Und doch ist das Gespräch hier im Podcast immer noch ein bisschen anders. 7 Episoden liegen hinter uns, 7 Gespräche mit ganz unterschiedlichen Experten. Was waren Ihre ganz persönlichen Highlights, Ihre Podcast-Momente 2024?
Ja, also beim ersten läuft es mir aber noch kalt den Rücken runter. Sie wissen, das war die erste Folge, die wir aufgenommen haben, war mit Professor Sandner. Und einfach dieser zeitliche Abstand zu seinem Tod dann kurz danach fand ich persönlich schon sehr bedrückend, weil man einen Menschen gesehen hat in all seinen, er hat ja wahnsinniges Know-how-Profil gehabt, er hat eine wahnsinnige Fähigkeit gehabt, Dinge zu erläutern in diesen komplexen Umfeldern.
Das hat er ja auch in unserem Podcast gemacht.
Genau, das hat er ja auch gemacht und das hat mich schon sehr betroffen gemacht.
Ein Moment, der in Erinnerung bleibt.
Genau, den werde ich sicher nicht vergessen. Ja, das zweite Highlight war sicherlich die Aufnahme während unseres Innovation Campus. Also dann einen Podcast so zu machen. Ich meine, an unsere Konstellation habe ich mich jetzt gewöhnt, meine ich positiv logischerweise, aber dann eben vor einer Teilnehmerzahl von 60 Kolleginnen und Kollegen dann den Podcast aufzunehmen, war natürlich nochmal anders. Hat aber auch seine eigene Dynamik gehabt und fand ich sehr gut eben entsprechend. Ja, und irgendwie jetzt das letzte mit Herrn Eschbach zum Thema Kernbankensystem. Ich glaube, da hat man ein bisschen gespürt, dass natürlich eine Folge mit einem anderen Industrieteilnehmer auch nochmal auf ganz praktische, ganz handfeste Themen kommt. Nicht, dass die anderen nicht gut fanden, ich weiß verstehen, aber ich fand, das hat nochmal einen ganz anderen Aspekt gegeben. Also das wären so meine 3 Momente eigentlich des Jahres 2024 im Podcast.
Jetzt ist es so, ich habe jahrelang fürs Radio gearbeitet und als Radiomann lernt man, dass das gesprochene Wort eigentlich flüchtig ist. Alles, was einmal gesagt ist, ist weg. Ja. Nur wer schreibt, der bleibt, heißt es ja auch. Gibt es Aussagen aus den Episoden, von denen Sie sagen, die sind Ihnen noch in Erinnerung? Das ist etwas, was bleibt.
Ja, auch da sind auch wieder eine ganze Reihe. Ich glaube, das Thema Innovation mit Herrn Pohler war ein schönes Thema, um zu sagen, ich glaube, wir hatten uns darüber unterhalten, wann wird was disruptiv und wann ist eine Idee und wann ist eine Innovation. Und ich fand diese Idee zu sagen, die Serie von Innovationen führt dann vielleicht zu einem großen disruptiven Thema, fand ich ein sehr schönes Prinzip, weil einem das die Möglichkeit gibt, sich iterativ irgendwo hinzuentwickeln, nicht zu sagen, ich muss morgen gleich die Welt neu erfunden haben. Das war, glaube ich, eine der Aussagen, die ich sehr positiv und sehr in Erinnerung habe. Dann war es sicherlich die Blockchain-Diskussion schon auch über mal die Blickwinkel von außen zu haben, von Herrn Sandner, aber auch von den Sturz zu sagen, wie sieht denn vielleicht die Welt dort das Thema Kryptowährung, Anlage in Kryptowerten? Das war sicherlich auch nochmal interessant, wo vielleicht der Blick des Asset Managers und traditioneller Banker würde ich mich nicht einstufen, aber doch aus der Organisation kommt, dann eben vielleicht doch ein anderer ist. Und dann war es wieder Kernbankensystem eigentlich. Glaube ich, da waren Herr Eschbach und uns sehr gut einig, dass am Ende des Tages wird die Leistung irgendwo produziert werden müssen. Und das ist nun mal in einem größeren System, das aber auch wieder wirtschaftlich fair ist, insofern als nur wenn ich das beherrschen kann, kann ich auch die damit verbundene Marge dann dementsprechend verdienen. Also insofern, das waren, glaube ich, so 3 Kernpunkte, die für mich nochmal sehr wichtig waren, auch in den Diskussionen.
Was mich bewegt in diesen Fragen ist immer auch der Punkt, zum einen natürlich nehmen die Zuhörer Impulse mit, das kriegen wir anhand der Reaktionen mit, die wir auch gespiegelt kriegen nach den einzelnen Episoden. Aber gibt es so einen Moment, wo Daniel Kapfer aus einer Aufnahme rausgegangen ist und gesagt hat, das hat mir jetzt einen Impuls gegeben, das ist was, was ich auch für meine persönliche Arbeit nutzen kann?
Ja, das war zu dem Thema Cloud-Diskussion. Ja, eigentlich ganz witzig, weil ich den Kollegen ja seit Ewigkeiten kenne, hätten wir sicherlich auch mal so drüber reden können. Aber diese Veränderung des Profils des ITlers, das ist, hat er ja nochmal schön auf den Punkt gebracht zu sagen, in der Vergangenheit hat man gesagt, bitte alle Standardsoftware, und der ITler war der Einkäufer der Standardsoftware und hat orchestriert, wie die eingeführt wird. In einer Cloud-Welt, wo wir versuchen, alles in kleinere Services aufzuteilen, ist auf einmal der IT-Architekt wieder ein ganz, ganz wichtiger Mensch, der versteht, wie diese einzelnen Services zusammenpassen, wie die zusammen funktionieren. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig an die eigenen Kolleginnen und Kollegen, aber auch eben im Sinne, nach welchem Jobprofil muss ich denn IT-seitig in Zukunft gucken, auch stärker. Dann sind es eben Menschen, die verstehen, wie baue ich denn so eine cloud-basierte Applikation, wie schneide ich die denn, wie betreibe ich die denn, weil das, wenn man eins tiefer guckt, halt doch ganz anders als eine traditionelle Applikation.
Also auch Aha-Momente für Sie.
Ja, absolut, absolut.
Wir werden unsere Gespräche zum Next Level Banking auch 2025 fortsetzen. Was aber wird uns Gesprächsstoff liefern? Was erwartet uns im kommenden Jahr?
Ja, ich denke, es ist wert, nochmal auf das Thema Innovation zu schauen. Ich habe mir jetzt gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation nochmal sehr viel stärker damit beschäftigt, wie ist denn eigentlich die Wirkungskette Innovation auf Produktivität und damit in meiner Sprache Rechtfertigung von hohen Produktionskosten. Das ist sicherlich ein Thema. Und wie können wir auch als Geografie, sei das Europa, sei das Deutschland, Innovation stärker fördern? Da gibt es ein paar ganz einfache Mechanismen, die gar nicht von uns weit von uns entfernt auch eingesetzt werden. Also ich denke, das ist ein Thema, das nochmal wert ist, auch gerade vor dem Hintergrund, wie gesagt, der Entwicklung draufzuschauen. Und das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine sehr starke Erdung im Sinne von, was ist eigentlich der Nutzen und warum ist Innovation so wichtig? Eben nicht nur, weil es Spaß macht, sondern auch, weil es für die Entwicklung der Wirtschaft enorm wichtig ist. Und dann ist sicherlich ein Thema, das wir bisher noch ausgesprochen haben, ist das große Thema Plattformen, deren Relevanz im Geschäft, Relevanz hin zu den Kunden und die Frage für so produktgeprägte Unternehmen wie uns, was spielen wir dann eigentlich für eine Rolle? Produktgeber, selber Anbieter der Plattform, das sind sicherlich noch spannende Diskussionen, die vor uns liegen. Und vielleicht beginnt ja Quantencomputing nächstes Jahr komplett abzuheben. Da würde zwar jeder jetzt sagen, glaube ich jetzt eher nicht, aber mal schauen.
Ja, und da gibt es auch eine Reihe von Experten, mit denen die DK auch im Gespräch ist, ob sie gegebenenfalls hier auch im Podcast auftauchen. Das heißt, wir dürfen da gespannt sein auf, wie es so schön heißt, das Line-Up, was da noch kommt.
Ja. Naja, wir werden wieder versuchen, aus meiner Sicht, das sehr relevante Themen durchaus mit einem gewissen technologischen Tiefgang, aber auch allgemein verständlich weiter zu besprechen. Das ist ja, glaube ich, der Mehrwert.
Was werden die zentralen Themen der DK sein?
Ja, die zentralen Themen werden Eskalierung KI sein, das, was ich vorhin sagte, also jetzt bitte ran an die Buletten und die konkreten Use Cases, die auch was bringen, umzusetzen und zu sehen, dass man damit auch wirklich vorankommt. Wir werden weiterhin das Thema Emissionen digitaler Wertpapiere vorantreiben. Wir sind jetzt noch guten Mutes, auch wenn es ja nicht mehr lang ist, dass wir hoffentlich dieses Jahr noch unsere Lizenz zur Verwahrung von Kryptowertpapieren oder Kryptowerten im Allgemeinen bekommen, sodass wir dort auch die Wertschöpfung noch erweitern können und Kunden sagen können, wir für dich auch dein Kryptowert verwahren. Ja, und ich glaube, Cloud, mir wird es immer wieder klarer, es gibt keine KI-Rechenpower ohne Cloud, also es gibt eine Reihe von Themen oder alles, was wir als Endkunde schön finden, eine Ressource, seien das meine Fotos, seien das meine Word-Dateien, sei das irgendwas, auf einem beliebigen Endgerät, an einem beliebigen Ort zugreifen zu können, ist alles Cloud. Ohne Cloud ist, glaube ich, vieles der Innovation gar nicht denkbar. Und deswegen wird es aus meiner Sicht auch weiter ein prägendes Thema sein.
Jahreswechsel, das ist immer so ein bisschen die Zeit, Ruhe vor dem Sturm. Wie werden Sie sich auf die nächsten spannenden Entwicklungen vorbereiten?
Ja, ich finde, das wird, glaube ich, auch klar, allein aus der Aufzählung, die größte Vorbereitung ist nochmal zwei Schritte zurückzumachen und sich die berühmte Frage zu fragen, was denn wirklich wichtig ist. und den schönen Golden Circle, Why, How, What, also insbesondere sich nochmal das Why in Erinnerung zu rufen, also die Frage, warum tue ich das alles, was will ich damit eigentlich an Nutzen erzielen? Weil sonst finden Sie keinen Priorisierungsmechanismus in der Vielzahl der Themen. Der kann nur kommen aus, Moment mal, was wollte ich jetzt erreichen? Was ist also die Priorität nächstes Jahr und was machen wir und was machen wir bitte auch nicht? Das ist die größte Vorbereitung, die ich weniger ist, die inhaltlich, was erwartet man an technologischen Fortschritten? Damit beschäftigt man sich viel zu viel, auch schon laufend. Aber ich glaube, es ist diese Frage, wie ordne ich Themen und was gebe ich denen für eine Priorität, ist die wichtigste Vorbereitung.
Dann wünsche ich Ihnen viel Zeit zur Vorbereitung, viel Ruhe, auch ein bisschen abzuspannen, zu reflektieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich freue mich auf die Gespräche im nächsten Jahr.
Ich mich auch.
Das war Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer im Gespräch.